Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich auf eine Gesprächspartnerin, die ich seit vielen Jahren kenne und sehr schätze. Sie verbindet fundiertes Finanzwissen mit Haltung, Klarheit und dem Willen, etwas zu bewegen. Während andere noch darüber nachdenken, ob sie sich öffentlich äußern sollten, steht sie längst auf Bühnen, ist in Podcasts unterwegs, bei der UN und in Davos. Sie bringt Nachhaltigkeit dahin, wo es wirklich zählt. In Finanzentscheidungen, in große Vermögen, in strategische Allokationen. Heute reden wir über Wirkung, Verantwortung und darüber, wie man auf leisen Wegen ganz laut wird. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Antje Bieber. Herzlich willkommen, Antje Bieber. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank dir, lieber Joe. Ich freue mich sehr über das Gespräch.
Nun, wir haben gesagt, wir kennen uns schon ein bisschen, seit vielen, vielen Jahren. Wir haben gerade auch mal gesagt, seit wie vielen Jahren. Wir lassen das jetzt mal aus redaktionellen Gründen weg. Und ich habe über alle Jahre tatsächlich deinen Weg auch verfolgt. Das führt uns jetzt auch dazu, hier zusammenzusitzen. Aber nicht jeder kennt dich oder deinen Job. Willst du uns vielleicht einfach nochmal kurz berichten, was du machst und wie du vielleicht auch dahin gekommen bist?
Ja, gerne. Vielen Dank, Joe. Und nochmal, ich freue mich sehr über unser Gespräch und auch die Möglichkeit, hier mal über mein Herzensthema zu sprechen. Aber vielleicht zum Anfang, wer bin ich und was mache ich hier überhaupt? Ich bin ähnlich wie du, so ein altgedientes Finanztierchen. Über verschiedene Stationen bin ich jetzt tatsächlich schon 20 Jahre bei FERI. Hab natürlich nicht nur immer dieses Thema Nachhaltigkeit, Wirkung, Impact bedient, weil das ist ja noch gar nicht so alt in unserer Branche, sondern komme eher aus dem institutionellen Bereich, habe viele, viele Jahre hier bei FERI große Vermögen, große Institutionen betreut, bin von Haus aus Mathematikerin und habe aber vor 10 Jahren tatsächlich bei FERI mit meiner Arbeit im internationalen Umfeld, nämlich mit holländischen Pensionskassen, dieses Thema wirklich erfahren und kennengelernt und dann hier mit nach Deutschland getragen.
Ist schon ein ganz gutes Stichwort. Holländische Pensionskassen, die waren meiner Wahrnehmung nach relativ früh dran mit dem Thema, richtig?
Extrem früh sind sie auch immer noch. Also die waren schon vor 15 Jahren, hatten die ganz klare regulatorische Vorgaben für Nachhaltigkeitsumsetzung. Und zwar nicht nur so, ihr braucht da mal eine Policy, sondern wirklich Policy, Umsetzung, Beweis, Berichterstattung auch nach außen zu ihren eigenen Teilnehmern.
Okay, das heißt, die waren ziemlich früh dran. War das nur Holland oder Benelux an sich?
Nee, Holland vor allen Dingen.
Kommen wir vielleicht gleich nochmal oder ein bisschen später darauf zu sprechen, wie die vielleicht auch als Trendsetter unterwegs gewesen sind und gegebenenfalls auch den Zusammenhang noch zur EU, wie die da Einfluss nehmen, die Niederländer. Sollte ich es vergessen, erinnere mich dran, ist ein wichtiger Punkt, müssen wir unbedingt noch ansprechen. Wenn du jetzt irgendjemand Fremden am Flughafen triffst und der fragt dich, sag mal, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Kannst du das tatsächlich so in einen Satz oder ist es so vielschichtig, triffst so viele Leute und was würdest du sagen, ist dein Beruf aktuell?
Ich trage das Thema der Nachhaltigkeit in und mit der Finanzbranche nach vorne, versuche die Umsetzung mit zu fördern, zu steigern und mich in allen Bereichen so einzusetzen, dass wir in einer nachhaltigen Wirtschaft uns bewegen können und da die Gelder in die entsprechende Richtung fließen.
Okay, das ist...
War ein langer Satz, aber einer.
Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, ein riesig großes, wichtiges und auch relativ neues Gebiet im Finanzbereich. Wir alle haben damit mehr oder weniger schon viele Jahre auch zu tun, aber dennoch ist es natürlich etwas, was jetzt so langsam auch in die Umsetzung kommen muss, aus verschiedenen Gründen heraus, aber auch schon in der Umsetzung ist. Wenn ich deine Rolle und deine Sichtbarkeit mir anschaue, dann hat sich das in den letzten Jahren wirklich extrem positiv entwickelt. Du bist deutlich sichtbarer geworden in vielen Bereichen. War das Strategie oder ist das tatsächlich eher so passiert über die Tätigkeit, die du gemacht hast?
Ich glaube, es ist eher so passiert, vielleicht auch dadurch, dass ich wirklich intrinsisch motiviert bin, was zu bewegen wie du am Anfang ja auch gesagt, ich will was bewegen. Und das Bewegen heißt jetzt nicht nur, mal einen Artikel schreiben oder irgendwie in irgendeiner Institution mich engagieren, sondern wirklich Dinge nach vorne treiben und gerade eben nicht nur in der Bubble, preaching to the choir, also sowieso mit den Leuten reden, die sowieso von dem Thema überzeugt sind, sondern eben gerade die anderen, die Kritiker, die sagen, ah, brauchen wir das überhaupt? Und da mich wirklich zu vernetzen. Und ich sehe natürlich, wir beide wissen das, wie vernetzt und komplex die Finanzbranche ist, dass wir abhängig sind von Regulatorik, wir sind abhängig von den Zinsthemen von den Zentralbanken, von den Kapitalmärkten und wie das alles zusammenhängt, das sieht man dann und wo man an welcher Stelle ansetzen muss und dazu gehört einfach auch Sichtbarkeit, dass man da hinkommt, wissen wir, weil wir einfach schon so lange dabei sind. Und eines der großen Themen ist das Thema Risiko, das Thema auch Regulatorik und um da hinzukommen, muss man sich, glaube ich, ein bisschen nach vorne schmeißen. Aber mit den richtigen Themen.
Ganz spannend, du hast gerade angesprochen, dass man sich bisweilen in einer Bubble bewegt. Mhm. Jetzt weiß ich, dass du in Davos gewesen bist. Ist für viele Leute auch eine Bubble, die sich da bewegt. Und du bist bei der UN, glaube ich, auch ein Gesprächspartner, der immer gern gehört wird und auch was zu sagen hat. Du bist auf internationalen Panels. Wie stellst du sicher, dass du dich nicht von einer Bubble in die nächste bewegst?
Gute Frage. Das sind fast alles Bubbles, wie du sagst. Davos ist eine totale Bubble. Und wenn du bei einer institutionellen Investorenkonferenz bist, ist das auch wieder eine Bubble. Der Trick ist, glaube ich, in diesen Bubbles sich so zu positionieren, dass die Menschen, die dort in dieser Bubble sind, wissen, oh, guck mal, das habe ich jetzt noch nie gesehen. Also Beispiel, ich war gerade bei der Jahrestagung der European Investment Bank. War da wirklich hochoffiziell eingeladen von der Präsidentin und war in so einem kleinen Roundtable-Gespräch mit der Präsidentin und der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission. Und da habe ich dann, man muss auch mal kontrovers sagen und sagen, Nachhaltigkeitsberichterstattung ist kein Selbstzweck, kann kein Selbstzweck sein. Kein Unternehmen, kein Finanzunternehmen dieser Welt würde eine Berichterstattung machen, jetzt sind wir schon direkt bei dem Omnibus und CSRD, nur damit die EU irgendwelche Berichterstattungsziele erreicht. Das ist keine Motivation, sondern da muss eine Motivation vom Geschäft herkommen. Entweder muss ich gucken, dass ich damit mehr Geld verdiene, wenn ich es berichte, oder damit vielleicht nur an günstige Kredite komme. Also es muss eine wirkliche ökonomische Motivation für das Thema in den Köpfen sein. Und, liebe Eib, ihr müsst mal mit Privatinvestoren reden. Und das ist dann mein Punkt, weil ich ja von der Privatseite komme, bin dann in dieser öffentlichen Bubble und das ist für die wahnsinnig wertvoll. Und dadurch werde ich da auch immer wieder eingeladen. Also ich bin jetzt in Gesprächskreisen, das wird mir langsam schon zu viel, aber es ist, und auch in Davos, ganz interessant, sind alles nur keine Asset Owner. Da findest du keinen Pensionsfondsmenschen. Da findest du auch so gut wie keinen Privatinvestor, vielleicht so diese ganz, ganz großen, meist US-amerikanischen. Aber so das, was wir hier als Family Office-Bereich oder was wir hier auch an institutionellen Investoren, komplette Fehlanzeige in Davos. Und dann bin ich diejenige, die in Davos eben über die Bedarfe und über das, was diese sehr, sehr wichtigen Investoren eigentlich antreibt, spricht.
Okay, klingt so, als sei das eine wirklich wichtige, wichtige Stimme, weil das natürlich dann im Endeffekt zu der Umsetzung führen kann. Und ich glaube, die Umsetzung ist das alles Entscheidende bei diesem Thema auch. Ja. Antje, lass uns zu deinem Job kommen. Du leitest bei Ferry das SDG Office, richtig? Erste Frage, die mir sofort auf. Ich habe noch nie gehört, dass jemand seine Abteilung SDG Office nennt. ESG gibt es und Sustainability Office und was ist der Hintergrund zu dem SDG? Warum habt ihr den Namen gewählt oder gibt es da gar keinen Hintergrund dazu?
Oh doch. Ganz, ganz bewusst, weil mich das schon immer gestört hat. ESG ist ein wichtiges Thema, ist für mich aber nichts weiter als ein erweitertes Risikomanagement. Das sind Faktoren aus Umwelt, Gesellschaft und Governance, die ich prüfe bei Unternehmen, in die ich investieren will. Das ist noch lange kein Ziel meiner Investition. Das ist eine Prüfung. wie gesagt, das ist was, hat was mit Risiko zu tun, aber das ist ja noch gar keine Aussage zu dem, wohin ich mit meiner Investition will. Was soll mein Geld tun? Da kann ich vielleicht die Frage beantworten, was soll mein Geld nicht tun, aber nicht, was soll mein Geld tun? Das heißt, dieses wirkungsorientierte Investieren war schon immer mein Kernziel. Das ist für mich die Königsdisziplin. Da müssen wir hinkommen. Da wollen auch übrigens viele Next Gens und neue Generationen, die wollen da hin. Die wollen eine Wirkung, ein Ziel, einen Purpose haben für ihr eigenes Investment. Und da habe ich gesagt, was sind denn Ziele? Was können denn Ziele sein? Und da gibt's für mich eigentlich nur die SDGs, weil das ist ein globales Rahmenwerk. Daraufhin hat sich die Weltgemeinschaft geeinigt. Das ist unsere Hausaufgaben. Und wenn wir hier irgendwas machen, dann muss das unser oberstes Ziel sein. Sind wir jetzt schon? Nein. Aber es gibt uns zumindest schon mal so eine Guideline. Wo wollen wir hin? Und eines der Gründe, warum wir das auch SDG Office nennen, weil das leben wir hier, das muss ich wirklich sagen. Wir haben auch Corporate-Ziele, die nichts mit unseren Investitionsstrategien zu tun haben, aber wir haben auch ganz klar definiert, wie wollen wir uns hier als Firi, als Haus positionieren? Was machen wir, um uns selber zu engagieren? Da haben wir uns auch SDGs ausgewählt. Und das ist auch in meiner Beratung, mache ich ja auch viel bei großen Institutionen oder Anlegern, da sage ich immer, was wollt ihr denn? Und dann lege ich die SDGs auf den Tisch und sage, wählt mal die SDGs aus, die euch was bedeuten oder eurer Institution.
Das heißt, du legst denn dann die, sind von der UN definiert.
Ja, genau, die 17 Ziele. Genau,
das sind 17 Ziele und da gibt es, glaube ich, auch noch zahlreiche Unterziele, die irgendwann
169,
definiert.
169, ja.
Nur 169, ich sehe, du bist faktensicher, sehr gut. Aber vielleicht für die Leute, die es nicht sind, SDG. Sag doch nochmal ganz kurz, was das ist.
Ganz klar, die Sustainable Development Goals, die wurden 2015 im gleichen Jahr der Pariser Klimaabkommen, gleiches Jahr. Pariser Klimaabkommen hat jeder schon mal gehört. Die SDGs wurden auch in dem gleichen Jahr in einer UN-Versammlung von der Weltgemeinschaft, also von allen Staatenvertretern der Welt, beschlossen. Das sind 17 Ziele. Müsste eigentlich jeder kennen, das sind so bunte Kacheln, da steht dann drauf, keine Armut, kein Hunger, sauberes Wasser. Die Ziele an sich sehen sehr trivial aus, sind aber wirklich nach langen Verhandlungen dann entschieden worden, wie ich schon sagte, so als Hausaufgaben der Menschheit. Das müssen wir angreifen, das sind die Themen, die uns bewegen. Und da müssen wir gucken, dass wir da Geld hinschieben, dass wir die regulatorische Veränderung machen und zwar bis 2030. Werden wir nicht schaffen, aber trotzdem sind diese Ziele und was dahinter steht, die Struktur halt meines Erachtens einfach eine schöne Guideline, an der man entlang arbeiten kann.
Und auch eine Empfehlung von uns beiden übrigens, jeder, der sich mit diesen SDGs noch nicht beschäftigt hat, unbedingt mal machen, SDG bei Google oder bei allen anderen Suchmaschinen, nicht, dass wir Werbung machen, eingeben und einfach mal anschauen. Ich finde es total spannend, was du sagst, dass es total trivial klingt. Und ich finde es auch spannend, dass ihr euch das Ziel im Grunde, also dass ihr quasi von hinten denkt, dass ihr sagt, okay, das Ziel muss erreicht werden und wie können wir das denn machen und wie können wir übrigens auch Geld investieren, das ebenfalls dieses Ziel mitverfolgt, entweder das Unternehmen oder was auch immer. Also Empfehlung von uns an alle, die zuhören, einfach mal reinklicken, ist ein super spannendes Thema und übrigens auch relevant. Ne? Ich glaube, Paris 2015 war auch das 1,5-Grad-Ziel.
Genau.
Können vielleicht fast noch mehr Leute mit Paris verbinden oder mit der Klimakonferenz als die SDGs. Also ist die Hausaufgabe an alle Hörer, SDGs nicht auswendig lernen, aber mal anschauen. Okay, jetzt geht's darum, Wirkung zu erzielen. Mhm. An der größten Herausforderung meiner Einschätzung nach ist, wenn man Wirkung erzielen will, das messbar zu machen. Gib uns einen Einblick. Wie macht man das am besten, am schlauesten? Gibt es einen Weg oder ist das sowieso nicht möglich? Was ist die Antje-Bieber-Regel dazu?
Die Antje-Bieber-Regel ist gesunder Menschenverstand. Gibt es schon den passenden Standard? Nein. Gibt es schon die perfekten Daten? Nein, natürlich nicht. Aber wir sind ja denkende Menschen. Und die Frage, die ich mir immer stellen muss, was tut mein Geld? So, dann kann ich mir die Frage beantworten, wie kann ich mein Geld investieren, dass ich einen Einfluss darauf habe, was mein Geld tut? Ganz einfach, trivial ausgedrückt. Wenn ich eine Aktie kaufe, habe ich keinen Einfluss. Ja, diese Engagement-Strategien, ja, die machen große, aber ich als Aktionär. Da kann ich aber trotzdem eine Entscheidung treffen, ob das Unternehmen, in das ich da investiere, mit meinen Werten übereinstimmt. Das ist dann weniger eine Ziel- oder Wirkungsentscheidung, sondern eher eine Werteentscheidung. Ne? Habe ich damit ein Problem, dass die Waffen produzieren, ja oder nein? Habe ich damit ein Problem, wie die sich aufstellen? Aber da sind wir tatsächlich wieder bei dem ESG-Thema. Wenn ich aber meinem Geld die Möglichkeit geben will, irgendwas zu tun, also wirklich eine Wirkung zu erzielen, muss ich die Anlageklassen wohl überlegt auswählen. Der meiste oder der größte Bereich im wirkungsorientierten Anlegen ist tatsächlich die Private Markets. Also alles, was Privatmärkte sind, heißt von der direkten Unternehmensbeteiligung, kenne ich sehr viele Familien, die selber Unternehmer waren, das ist also so unternehmerisches Denken, die haben ihr Unternehmen verkauft und investieren jetzt in andere Unternehmen, teilen da ihr Wissen, aber diese Unternehmen machen nur Dinge, also produzieren Dinge, die einen positiven Mehrwert für die Gesellschaft oder für die Umwelt haben. Das ist direkte Impact-Investition in Unternehmen. Dann eine Ebene höher kann ich das natürlich über Private Markets Wertpapiere machen, also Private Equity, Venture Capital, da geht das natürlich auch. Die einzige Lösung im liquiden Bereich, wo ich zumindest zielgerichtet sagen kann, das macht mein Geld, gibt's nur und ausschließlich im Bereich Fixed Income, und zwar bei Green Bonds.
Okay, lass uns zwei Schritte zurückgehen, weil es spannend ist und interessant und wichtig. Du hast gerade gesagt, es gibt so Fälle, wo Privatpersonen aus welchem Grund auch immer zu Vermögen gekommen sind oder Vermögen haben in der Familie, you name it, und die wollen Geld investieren in andere Unternehmen, denen sie zutrauen, dass sie einen gewissen Impact, eine Wirkung erzielen können. Wer definiert das? Also ich bin derjenige, der das Geld hat und sage, okay, komm, pass auf, da gibt's eine Unternehmung, die kümmert sich um reines Wasser in Afrika. Ja, und die haben irgendwelche Automaten entwickelt, die das eben können. Sind aber nicht börsennotiert, aber die brauchen natürlich Kapital. Und wäre das so eine Konstellation, wie ich sie mir vorstelle, ist sowas?
Absolut, absolut. Und dann am Ende, wenn ich jetzt der Unternehmer bin und ich habe einen Teil meines Unternehmens verkauft und würde jetzt in andere Unternehmen investieren wollen, dann gucke ich mir natürlich an, welche Branche finde ich persönlich interessant. Das ist eine ganz, ganz individuelle Entscheidung. Und dann habe ich vielleicht ein Unternehmen, was irgendwie im Wasserbereich ist. Und dann gehe ich natürlich hin und sage, ich möchte Geld in euch investieren. Und wir setzen uns jetzt hier an den Tisch und ihr sagt mir, und wir erarbeiten KPIs. Wir sagen, wie können wir das, was ihr tut, messen? Und daher gibt es auch noch nicht die perfekte All-in-One gilt für alles Lösung, weil jedes Unternehmen, jede Branche, jede Lösung, jedes Produkt ist so individuell, muss ich mich eigentlich hinsetzen und sagen, wie kann ich messen, was ich mache? Das kann sein, dass ich quantitative Messparameter wählen sollte, die sollte ich zumindest suchen. Das ist beispielsweise die Liter des gereinigten Wassers, die da produziert werden, oder Hektoliter des ungereinigten Wassers, was nicht irgendwie in die Flüsse kommt, oder Kilo an Müll, der gesammelt wird. Also wirklich ganz triviale Parameter, die man in dieser Messung, und so machen das übrigens auch Impact Venture Fonds genauso, weil die investieren ja auch in Unternehmen. Die gehen hin und definieren bestimmte KPIs, die ganz direkt mit diesen Unternehmen, mit den Produkten des Unternehmens zu tun haben. Und die werden dann berichtet. Aber es ist ein laufender Prozess und alle Venture Capital Manager aus dem Bereich, alle Private Markets Capital Private Markets Manager und auch die Unternehmer, mit denen ich spreche, und das ist ja eine große, sag ich mal, auch wieder Bubble, machen alle das Gleiche. Das ist gesunder Menschenverstand. An den Tisch setzen und sagen, was wollen wir erreichen und wie können wir das messen? Und dann findet man eigentlich Wege. Ja, natürlich ist immer ein großer Messparameter auch die CO2-Emission. Aber die ist ja vielleicht bei so einem Wasserunternehmen gar nicht das Relevanteste. Also muss man da individuell vorgehen. Und deshalb ist halt auch der Private Markets Bereich, der für dieses Wirkungsthema eigentlich neben den Labeled Bonds oder Green Bonds das Einzige ist, was überhaupt denkbar ist.
Verstehe, einen Schritt vorher nochmal, wenn du in Davos oder bei der UN oder bei internationalen Konferenzen bist, wie bereit sind diese Menschen, die du dort triffst, etwas zu verändern, etwas zu tun? Wie bereit auf einer Skala von 1 bis 10? 10 wäre hyperaktiv, ich muss sofort, und 1 wäre, du, was willen die eigentlich? Und das ist eigentlich nicht mein, steht nicht auf meiner Agenda, habe ich nichts mit zu tun. Was würdest du sagen? Wie bereit sind die Menschen?
Ich glaube, man muss sehr differenzieren zwischen den unterschiedlichen Gruppen. Auch in Davos gibt es so Bubbles. Ja, da sind dann ein ganzer Raum der großen globalen, sag ich mal, Celebrities aus dem Impact-Bereich. War ich jetzt auch gerade dieses Jahr wieder, wo du denkst, boah, der ist da und Al Gore ist da und super, super toll. Aber du hast das Gefühl, worüber reden wir? Wir müssen ja die anderen eigentlich mitnehmen. Und das war ja eher deine Frage, wie nehme ich die anderen mit? Da ist der große Vorteil, dass ich halt eben diese vielen, vielen Jahre in der Finanzbranche, in der klassischen Finanzbranche war. Ich kenne ja unsere Sprache. Und mein Lieblingssatz, wenn ich so große internationale Konferenzen habe, sage ich, komm aus dem institutionellen Investorenbereich, aus den großen Pensionskassen. Das sind so und so viel Billionen US-Dollar weltweit übrigens. Das sind ja auch die größten Investoren. Und übrigens sind die nicht dazu da, kleine Eisbären zu retten. Und dann sind wir, wie kann ich sowas sagen? Ja? Und das ist der wichtigste Punkt ist das Narrativ und die Kommunikation. Weil am Ende des Tages ist ja kein Mensch mit gesundem Menschenverstand kann dagegen sein, dass wir die Natur schützen oder irgendwie unsere Zukunft sichern. Macht ja keinen Sinn. Das, wo die Leute dagegen sind, ist, wenn jemand versucht, sie zu bekehren oder ihnen irgendwelche Dinge wegzunehmen oder zu viel Veränderungen zu haben. Und da muss man schlau sein, muss die Leute in ihrer eigenen Sprache abholen, in ihren eigenen Triggerworten. Das Lieblingstriggerwort für alle institutionellen Investoren ist?
Risikofreie Performance, ich weiß es nicht.
Risiko. Boom. Reden wir nicht über ESG oder Nachhaltigkeit. Benutze ich oft gar nicht. Wir reden über Risiken. Und dann bin ich bei den Zentralbanken, die dazu eine Studie herausgegeben haben, welche massiven Risiken wir in den nächsten Jahren sehen, und zwar physische Risiken. Und. Also ich glaube, das ist der Trick. Deshalb habe ich auch das große Glück, von diesen auch großen Institutionen gehört zu werden, weil ich versuche, in ihrer Sprache zu sprechen und in der Art und Weise, wie sie denken, zu sagen, guck mal, das ist meine Perspektive. Und die Perspektive, und das ist das, was ich mitbringe, ist ja einfach dieses tiefe Know-how aus unserer Finanzbranche, wie und welche Investitionsentscheidungen treffen ganz, ganz große Investoren und warum? Ja, welche Parameter brauche ich, damit die in eine neue Richtung gehen? Und das ist ja unser Ziel, dass wir die Gelder unserer Finanzbranche in eine nachhaltigere Wirtschaft investieren. Und dann ist die Frage, wie machen wir das?
Ich glaube, es ist unstrittig, dass es notwendig ist und dass es auch passiert übrigens, ne, dass auch jetzt der Zeitpunkt ist, etwas tun zu müssen. Jetzt erfahren wir alle die letzten Wochen, Monate, vielleicht auch 2-3 Jahre, dass das Thema so ein bisschen an Präsenz verloren hat. Ich glaube, das liegt am häufigsten daran, dass andere Themen als dringlicher erachtet werden. Stichwort Krieg und so. Das Thema ist ja da. Du bist nah dran an den Stakeholdern, die da in diesem Gebiet unterwegs sind. Das Thema ist ja da, es ist ein bisschen übertüncht aktuell. Wie schaffen wir es, dass es bleibt und dass die Leute das Interesse nicht komplett daran verlieren, weil eben was anderes plötzlich wichtiger erscheint? Was glaubst du, wäre da der richtige Weg?
Also ich glaube, auch da müssen wir uns mal einen Schritt zurücknehmen und sagen, okay, über welche Leute sprechen wir denn eigentlich? Weil die, mit denen ich auch jeden Tag zu tun habe, die großen Investoren und mittlerweile durch meine Arbeit eben auch international, kann ich dir ganz offen hier und heute sagen, keiner von denen rückt auch nur einen Millimeter von seinen Zielen, von seiner Umsetzung und von seinen wirkungsorientierten Investitionen ab. Keiner sagt, oh nee, dann streiche ich jetzt mal meine Nachhaltigkeitspolicy, die brauche ich nicht. Keiner, niemand. Von den wirklichen Asset-Ownern, Weil das sind ja keine wirklich kommerziellen Unternehmen, sondern was haben die? Die haben eine fiduciary duty. Die haben eine Verantwortung für das, was ihr Geld tut, weil die müssen nämlich, die sind verantwortlich dafür, dass in 30 Jahren oder 50 Jahren nicht nur das Geld noch da ist, sondern vielleicht auch unsere Lebensgrundlage. Und das ist für diese Investoren, diese Asset Owner, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, extrem wichtig. Ist ja auch klar, weil die müssen die Renten auszahlen. Die denken anders als die großen Asset Manager, international oder deutsch. Vollkommen anderes Mindset. Und die sagen, wieso sollten wir davon abgehen? Und zwar interessanterweise auch in den USA. Weil ich plane jetzt gerade das große Asset Owner Meeting und da ist mein Co-Host, der CIO vom TIA, vom US Teachers Pension Fund. Das ist der größte Pensionsfonds in den USA. Die managen 1,4 Billionen US-Dollar. Ein Pensionsfonds.
Also wir sprechen von 1400 Milliarden?
Ja. 1400 Milliarden in einem Pensionsfonds und der Chefanleger vom Impact-Bereich ist mein Co-Host und wir beiden. Und er sagt, warum sollten wir da was ändern? Ist ja auch ökonomisch viel sinnvoller. Und das ist der zweite Punkt. Der erste Punkt ist die Verantwortung, die diese Investoren haben. Und der zweite Punkt ist schlicht und ergreifend, es ist ökonomisch sinnvoller, weil ich in Dinge investiere, die eben kein Stranding-Risiko haben wie Kohle. Quatsch. Ja? Kein Energieerzeuger würde jemals wieder ein neues Atomkraftwerk aufbauen. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Ökonomisch. Und. Also ökonomisch Perspektive, Risikoperspektive und Verantwortung. Das sind die drei Perspektiven, die in meiner Welt vorkommen und da rückt keiner ab, überhaupt nicht. Das, was unschön ist und was natürlich sehr aufheizend ist und verunsichernd, tatsächlich auch für diese Investoren, ist die öffentliche Diskussion. Ist ja was ganz anderes. Ist die öffentliche Diskussion, die auch durch die Presse getrieben wird. Da wird natürlich das, was der orangene Mann im Weißen Haus so von sich gibt, gerne mal jeden Tag in die Presse gehauen, weil das ist ja irgendwas Neues und da kann man drüber reden oder sich aufregen und was auch immer. Und dadurch kommt das Gefühl, dass das jetzt keiner mehr will. Aber es stimmt einfach nicht, weil diese großen Investoren rücken davon nicht ab. Nach wie vor die Next Gens, die neue Generation, für die ist das Thema so existenziell im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir nichts tun, fragt euch mal, wie die Natur in 50 Jahren aussieht. Ja, also das sind ja keine ethisch-moralischen Dinge, wo ich irgendwie mal drüber nachdenken könnte. Das sind einfach existenzielle Fragen. Und insofern glaube ich, diese Schwankungen, die wir in jedem Thema haben, gibt es halt hier auch. Ich sehe es als Chance, weil jetzt auch auf unserer Finanzbranchenseite die Anbieter und die Dienstleister und die Produktgeber und die, sag ich mal, Umsetzer, die das Thema jetzt wirklich ernst meinen, jetzt mal sichtbar werden. Weil vor 2 Jahren war das ja interessant schon, dass jeder Vermögensverwalter, jede Bank, jeder Asset Manager plötzlich schon immer Nachhaltigkeit gemacht hat. Das konnte ja jeder plötzlich. Und dann hatten sie alle Tausende von Produkten. So, und jetzt ist das Thema so ein bisschen abgeschwächt und es ist ja wie so ein klassischer Zyklus. Erst kommt der Hype, dann kommt der Falldown und jetzt kommt meines Erachtens das gesunde Wachstum von Leuten, die wirklich interessiert sind, mit Leuten, die das ernst meinen.
Und die Relevanz erkannt haben, und zwar die ist gekommen, um zu bleiben.
Richtig.
Also das stimmt mich schon auch ein bisschen optimistisch, muss ich ehrlich sagen, dass insbesondere wenn du von den Leuten sprichst, die Asset Owner sind, die sich wirklich dazu, wenn du es nochmal in Englisch Wort sagst, committed haben, die sagen, okay, das ist eine alternativlose Geschichte für die Zukunft. Wir hatten eingangs im Gespräch kurz über die Pensionskassen in den Niederlanden gesprochen. Lass uns das zum Schluss nochmal ganz kurz aufgreifen, um vielleicht aber auch so die Fragezeichen, die der ein oder andere plötzlich hat, ein bisschen zu erläutern. Wir haben festgestellt, die waren die ersten, die sind riesig im Übrigen im Vergleich zu vielen anderen Pensionskassen, die wir vielleicht in Deutschland oder woanders kennen. Die sind Teil der EU, Teil der Taxonomie in einer gewissen Art und Weise und ich war auch Teil der Taxonomie im Rahmen des BVI. Und jetzt ist interessant, dass der eine sagt, nun jetzt müssen wir unterscheiden zwischen Angriffs- und Verteidigungswaffen. Was ich damit sagen will ist, man hat schon auch manchmal das Gefühl, dass man sich das dann so dreht, wie es einem gerade so reinpasst. Stichwort Polen Kohle, Stichwort Frankreich Atom. Und dann kann man schon auch verstehen, dass die Leute beginnen zu zweifeln und die Menschen sagen, okay, aber ihr dreht euch auch immer so, wie ihr wollt, aber wir dürfen nur in eine Richtung. Kannst du das nachvollziehen?
Und total, ja, total. Aber das ist leider diese Welt der Politik, ja, wo es um irgendwelche Partikularinteressen gibt, wo eben Frankreich Atomkraft kriegt und dort nicht Polen Kohle, haben sie nicht gekriegt, sondern Deutschland das Gas. Insofern, da geht es um Powerplay und Politik. Ganz ehrlich, nochmal, für mich ist das Thema eher ein Thema, was ich mit meinem klaren Verstand begreife. Und so rede ich auch mit meinen Investoren. Was da in Brüssel passiert, kann man sich trefflich drüber streiten. Die CSRD, da mussten wir auch durch, diese Berichterstattung, das war wirklich schmerzhaft und das war zu viel und zu. Also es war eigentlich nur eine ganz wunderbare Geldvermehrungsinitiative für die vier großen Beratungshäuser.
Okay, ich glaube, wir gehen nicht weiter drauf ein, sondern wir bleiben möglichst kryptisch, ja, dazu.
Genau.
Das heißt, wir nehmen mit Optimismus, weil die Asset Owner 100% dahinter stehen und eigentlich eher mehr werden, die sich dafür interessieren als weniger. Wir sind gelassen, was EU-Regulatorik anbetrifft, weil die sich ein bisschen nach Legislaturperioden richten könnte. Und ich nehme dich sehr optimistisch wahr, auch für die nächsten kommenden Monate und Jahre Menschen zu treffen, zu begeistern, anzuzünden, zu unterstützen, wenn sie sowieso schon den Gedanken haben. Allerletzte Frage, liebe Antje, wie legst du dein Geld an? Nachhaltig oder traditionell oder beides?
100% nachhaltig.
Okay. Ein wunderbares Schlusswort, ein wunderbares Schlussstatement. Liebe Antje, vielen Dank für die Zeit. Das hat riesig Freude gemacht. Ich habe wieder eine Menge gelernt, unfassbar. Ich werde tatsächlich zu Hause gleich nochmal die SDGs anschauen. Ich habe schon unheimlich häufig gehört, aber gerade die Neben-SDGs interessieren mich dann auch noch. 169 hast du gesagt.
Ja, richtig.
Das ist eine gute Lektüre. Nochmal die Aufforderung, alle mal reinschauen. Antje, vielen Dank für deine harte Arbeit und die Fahne hochzuhalten, auch in weniger leichten Zeiten. Super, vielen Dank, dass ich auch bei euch im Büro zu Gast sein durfte. Hat Spaß gemacht. Danke und danke für deine Arbeit.
Danke dir, lieber Joe. Und auch das, was du tust, ist echt wichtig. Und ich glaube, wir müssen offen über Dinge reden und nicht nur sagen, naja, die machen das so und so, sondern ich finde das ganz, ganz toll, das miteinander zu diskutieren, auch kritisch zu diskutieren und zu sagen, wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin? Danke dir.
Klasse. Danke.
Eine Produktion von Faux Professionnel.